Es ist schön, wieder mal bei euch zu sein. Und einige, hätte ich fast gesagt, alte Gesichter, aber das stimmt natürlich nicht, alte Bekannte zu sehen. Ich möchte euch gedanklich in dem Sinn abholen und euch ein bisschen zu erzählen. Ich habe diese Woche einige Telefonate gemacht mit Glaubensgeschwistern. Und ein älterer Herr, ein Großvater, erzählte mir, weißt, das ist schwierig bei uns, schwierig. Die Tochter bringt einfach die Enkelkinder immer zu uns. Die leben praktisch bei uns. Und wie, uns geht es ja finanziell auch nicht so gut, aber die zahlt natürlich nichts. Und jetzt redet sie schon von noch mehr Kindern. Meine Frau ist völlig erschöpft. Die ist richtig krank und sie liegt im Bett und kann eigentlich nichts mehr machen. Das ist der eine, der Großvater. Ein Glaubensbruder, ein anderer, der erzählt mir von seinen Krankheiten. Er sagt, es wird immer mehr. Die Schmerzen, die haben früher so an den Extremitäten angefangen, aber jetzt kommen sie immer mehr rein und eigentlich habe ich fast am ganzen Körper Schmerzen. Ich kann zwar noch aufstehen und ich kann mich noch überwinden zum Spazieren gehen, das tut mir gut, aber immer unter Schmerzen. Und es ist schon mühsam, so das Leben. Und noch ein dritter Glaubensbruder, das ist wahrscheinlich der jüngste von diesen dreien, der steht aber auch mitten im Leben, hat Stress. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn offen wäre für Hauskreise. Oh, weißt, ich habe so viel zu tun. Und ich stehe wirklich den ganzen Tag im Geschäft. Und wenn ich dann nach Hause komme, und dann habe ich gemerkt, er will was sagen, aber er war sich nicht so ganz sicher, ob er mir das sagen soll, so ein Ex-Pastor. Aber dann hat er sich dann getraut und hat gesagt, weißt, dann hocke ich einfach vor dem Fernseher und zapp mich durch. Viel anders kann ich nichts machen. Und ich denke, er hat sich getraut, das auszusprechen, was viele machen, aber sich nicht getrauen zu sagen. Diese drei Mitchristen, die sind eigentlich nur ein Beispiel für viele von uns. Die täglichen Herausforderungen im Leben, wo wir geschüttelt werden oder gerieben wird an uns und wo es nicht immer so leicht ist und wo man sich manchmal fragt, wie soll es weitergehen? Und wenn wir vom Persönlichen, so von der Nabelschau, den Blick ein bisschen heben und ein bisschen weiterschauen, dann denke ich oder dachte ich an unsere Politiker oder an Führungspersonen in der Welt. Und denen geht es eigentlich genau gleich. In dem Buch von Barack Obama, kann ich es nicht mal mehr stacken, Entschuldigung, Ein verheißenes Land, da beschreibt er drin, dass er mit der Vision Präsident geworden ist, um all das umzusetzen, für das er steht. Und er hat sich wirklich gleich dran gemacht, so beschreibt er das zumindest, um seine Wahlversprechen einzulösen. Aber dann kam da eine Terrorismuskrise, dann kam die Finanzkrise, dann kam diese Krise und jene Krise. Und er sagt, ich hatte eigentlich mit meinem Team kaum Kapazität, an dem zu arbeiten, was ich wollte. Weil eine Krise jagte die andere. Dazu kamen dann noch die politischen Parteienkämpfe, die wir ja auch Anfang Januar wieder erlebt haben, wo einfach eine Partei sagt, wir stimmen nicht dazu, bis das und das erfüllt wird. Und so haben sie ihn oft blockiert und er konnte vieles nicht durchbringen, was er glaubte, dass für sein Volk, für sein Land wichtig wäre. Und so hetzen eigentlich auch die Politiker, oder wir können auch andere Führungskräfte erwähnen, die hetzen eigentlich von einer Sitzung zur anderen. Und irgendwann, und das passt vielleicht zu der Lektion, zumindest zu der Gruppe, wo ich war, irgendwann sagen dann die Leute, jetzt gönne ich mir mal was und jetzt kaufe ich mir auch mal was und auch wenn es teurer ist, das muss ich jetzt haben. Und dann fragen sich so die kritischen und besorgten Bürger, gibt es denn noch jemand, dem man wirklich vertrauen kann, der nicht irgendwo auch Dreck am Stecken hat, der nicht irgendwo im Keller noch was Illegales hat, wo er sich bereichert hat? Ich will gar nicht so sehr auf die anderen zeigen. Ich denke, ich bleibe bei mir und vielleicht ihr bei euch. Und wir fragen uns, oder ich frage euch ja, wie wär's, wenn du Präsident wärst von irgendeinem Land, der Schweiz, USA, Brasilien, oder wenn du Gesundheitsdirektor wärst von einem Kanton oder von einem Land und wenn du bestimmen könntest, welche Maßnahmen wichtig sind in irgendeiner in einem Krankheitsverlauf. Mancher würde sich wahrscheinlich freuen, jetzt kann ich mal sagen, ob man Maske anzieht oder nicht. Aber jeder, der sich das genauer überlegt und zu sich selber ehrlich ist, viele würden wahrscheinlich bald merken, es ist leichter zu kritisieren, als sich selber eine Meinung zu bilden und für diese Meinung auch hinzustehen und dafür Schelte einzupacken. Das sind so ein paar Gedanken, die ich euch mitgeteilt habe, die mir immer wieder durch den Kopf gehen und mit denen ich dann auch zu Gott gehe und im Gespräch mit Gott über Menschen rede, auch über Politiker. Kürzlich mache das relativ regelmäßig, über den Herrn Zelensky gesprochen und die Ukraine, über den Herrn Putin und Russland. Und in diesem Gebet, da fiel mir auf einmal ein Text ein, den wir im ersten Jahr unseres Theologiestudiums auswendig lernen mussten. Der Text klärt nicht alle Fragen, aber der Text hilft zu priorisieren. Und ihr habt den Text ja schon gehört und vielleicht habt ihr ihn noch offen, ist gar nicht schlecht, wenn ihr ihn offen habt, weil wir lesen nachher noch mehr. 2. Petrus 1, Vers 19. Und ich lese ihn nochmal. Einfach so, dass er uns reingeht. Und ich lade euch ein, versucht mal relativ neutral zu hören. Was hört ihr aus diesen Gedanken, aus diesem Text? Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und die neue Schlachterbibel sagt er dazu. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Diese Aussage des Apostels Petrus gibt Wegweisung durch all die Zeitalter hindurch. Also auch uns heute, die wir glauben, dass wir in der Endzeit leben. Jetzt eine Frage, und das ist jetzt keine rhetorische Frage, und weil ich euch nicht mehr so kenne, weiß ich nicht, ob ihr euch getraut zu reden, aber was sagt dir der Text? Ein, zwei Antworten wäre schön. Habt den Text vor euch. Was hörst du aus diesem Text? Okay, ihr seid es offensichtlich nicht gewohnt. Hm? Es ist ganz einfach. Einmal sagt er, und das erinnert wieder an das Seil, festhalten. Festhalten das völlig gewisse prophetische Wort. Festhalten. Und festhalten ist nicht immer so einfach, wie ich den Kindern erzählt habe, ganz besonders, wenn man kalte Hände hat. Das zweite ist, dass das prophetische Wort wie eine Lampe, wie ein Licht, wie eine Kerze ist, auf das man achtet in einer dunklen Welt. Dunkelheit gibt es in einer Stadt kaum noch, auf dem Land schon eher. Und da ich meistens später ins Bett gehe als meine Frau, versuche ich dann nicht das Licht anzumachen, wenn ich noch nachts irgendwo rumschleiche im Haus. Dann gehe ich also im Dunkeln und manchmal bilde ich mir ein, dass ich den Weg schon ganz gut kenne. Aber dann bin ich doch wieder froh, wenn der Backofen so ein kleines Lämpchen hat, was leuchtet, oder dort irgendwie eine Uhr steht, die ein bisschen was ausstrahlt, so dass ich so Orientierungspunkte habe. Und dann merke ich wieder, wie wichtig so ein kleines Licht sein kann, um mir Orientierung und Sicherheit zu geben, dass ich nicht einfach die Treppe runterpurzel. Und dann spricht der Text noch vom Morgenstern, von Jesus Christus, der aufgeht in uns. Nun, dieser Vers steht ja in einem Zusammenhang. Und der Gesamtzusammenhang beginnt eigentlich im Vers 16 bis 21. Und ich dachte mir, es wäre mir wichtig, dass wir den auch nochmal lesen. Also im gleichen Kapitel vom 2. Petrus, Vers 16 bis 21, die lese ich jetzt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln oder Geschichten oder Märchen gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und so fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ich hoffe, ihr könnt den Text auch so ein bisschen auf euch wirken lassen. Und wenn wir den Vers 16 noch mal kurz anschauen, dann war es schon damals so, dass Petrus sagte, ich sage es jetzt mit meinen Worten, da glauben uns nicht alle. Die denken, wir erzählen Märchen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von euren Kolleginnen oder Kollegen, die dann sagen, ach, das ist doch alles nur Märchen. Und Petrus sagt, wir sind nicht klugen Geschichten gefolgt. Und dann argumentiert er, und ich fasse diese Argumente ein wenig zusammen, die in diesen Versen beschrichtet werden, wir haben die Herrlichkeit selber gesehen. Und ihr wisst natürlich, die Bibelkenner kennen diesen Verse und wissen, da geht es um die Verherrlichung Jesu auf dem Berg Tabor. Da, wo Elia und Mose neben ihm stehen, wo Gott zu ihm spricht und die Jünger völlig weg sind und Petrus dann drei Hütten bauen will. Wir haben diese Stimmen selber gehört. Und dann kommt eben der Vers 19, den wir schon ganz am Anfang gehört haben. Und dann geht es nachher noch weiter, 20 und 21. Keine Weissagung, die kommt einfach so aus dem Menschen heraus und ist auch keine Sache eigener Auslegung, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen geredet und verstehen es Menschen. Prophetie ist ja nicht immer so einfach. Und ich werde gleich noch drauf kommen, was unter Prophetie zu verstehen ist. Aber vielleicht hier gleich noch einen weiteren Text, den Petrus selber aufführt, weil er nämlich weiß, dass Menschen schnell irgendwas erzählen können. Und bitte schlag doch das 3. Kapitel auf, den Vers 16. Da schreibt Petrus über Paulus. Und er sagt, davon redet er, und wenn man den Zusammenhang anschaut, dann sieht man, dass er von der Wiederkunft redet und was da so alles passiert vorher. Also davon redet der Apostel Paulus in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Offensichtlich studieren nicht alle gründlich. Und dann verdrehen sie. Dann erklären sie irgendetwas, was auch gar nicht aus dem Zusammenhang oder aus dem Text wirklich zu verstehen ist. Und sie denken sich dann, jetzt habe ich's. Und ihr kennt vielleicht auch solche Menschen, die dann das als die Wahrheit verkündigen. Und wenn du es nicht glaubst, ja, dann bist halt noch ein bisschen hinten nach. Aber Petrus sagte klar, es ist nicht so einfach und man kann vieles falsch verstehen, wenn man nicht gründlich studiert. Und er erwähnt ja da oberflächlich, leichtfertig verdrehen. Aber im Gegenteil dazu sagt er oder ruft er uns auf, und da gehe ich wieder zurück zu dem 1. Kapitel, Wir sollen festhalten, umso fester. Eigentlich wäre es jetzt spannend, mit euch zu reden, wie wir diesen Begriff festhalten, bei einem Seil ja gut verstehen, aber bei einem Festhalten der Prophetie, wie man das wirklich machen kann. Aber ich sage euch meine Gedanken. Festhalten heißt für mich auch lesen, immer wieder lesen. Das heißt auch studieren, sich hinein vertiefen. Lernen darüber, Zusammenhänge lernen, vielleicht ein Lexikon studieren oder einen Bibelkommentar dazu lesen, vielleicht auch auswendig lernen. Und dann sich erinnern tagsüber, was habe ich gelesen gestern oder heute Morgen? Was war der Zusammenhang? Was hat das mir zu sagen? Und dann ist natürlich ganz toll, was wir Adventisten haben, auch austauschen darüber. Wir hatten übrigens vom Schweizerischen Bibellesebund im Dezember oder November in Schaffhausen in Sand gemalt. Vielleicht kennt ihr das auch. Ein Ehepaar, richtig toll. Und sie sind schon das dritte Mal in Schaffhausen gewesen und dann haben sie so ganz höflich und schüchtern angefragt, ob sie auch mal in den Gottesdienst kommen dürften am Sabbat. Weil am Sabbatabend war das Sandmalen. Sie würden sehr gerne am Morgen schon kommen. Sie waren da. Fast bevor die anderen alle da waren, pünktlich. Und nachher habe ich ihn gefragt, du, und wie war die Lektion? Weil er hat schon öfter in seinen Vorträgen in den vergangenen Jahren gesagt, er weiß, weil er in viele Kirchen kommt, dass die Adventisten die einzigen sind, die noch wirklich die Bibel studieren und darüber reden miteinander. Und dann habe ich ihn gefragt nach der Lektion, und wie war's? Toll, toll. Ihr redet über einen Text. Das ist so genial, das gibt es in keiner anderen Gemeinde mehr. Ja, natürlich, es gibt Hauskreise, aber da reden sie nicht unbedingt über Bibeltexte. Da reden sie über ihre Sorgen und vielleicht beten sie noch. Aber ihr redet über Texte. Und der Austausch über Texte ist so wichtig, weil ja keiner von uns alles sieht. Wir haben alle irgendwie einen Tunnelblick und der Gedanke des Nächsten kann uns helfen, wieder ein bisschen weiter oder breiter zu sehen. Wenn wir also festhalten am Wort, heißt das auch festhalten an der Lektion, an den Hauskreisen, am Austausch miteinander. Das prophetische Wort, was Petrus hier erwähnt, wir halten fest am prophetischen Wort. Das ist offensichtlich ein Gegenpol zu dem, was sonst in der Welt läuft, was wir sonst an Informationen bekommen. Und dieses göttliche Wort gibt Halt. Dieses göttliche Wort gibt uns Orientierung. Petrus spricht davon, dass es ein Licht ist, auf das wir schauen können, das uns führt und das er selber gesehen hat. Petrus hätte das wahrscheinlich nicht gesehen, wenn er sich nicht auf Jesus eingelassen hätte und irgendwo so 2-3 Jahre nur mit Jesus gelebt wäre, hätte. Aber weil er mit ihm zusammen war, weil er Zeit hatte mit ihm, da hat ihn Jesus auch auserwählt, mit ihm auf den Berg zu kommen. Und dann hat er es gesehen. Wer sich also Zeit nimmt für Gott, hat die Chance, dass er mehr sieht als andere. Das prophetische Wort, das kommt von Propheten. Und im Hebräischen gibt es 3 Worte. Die heißen eigentlich alle Seher, Schauer, Verkündiger, Sprecher. Propheten sind also Menschen, die von Gott etwas empfangen haben und die es weitergeben. Ganz direkt an ein Volk zu einer bestimmten Zeit, das gerade dann gültig war oder auch ein bisschen in die Zukunft oder auch grundsätzlich zur Umkehr aufruft. Und Petrus erlebte jetzt mit seinen jüngeren Kollegen, dass sich das erfüllt, wo seine Vorfahren schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte darauf gewartet haben. Dass Jesus, der Messias, kommt, der Gesalbte, der Erretter. Und das ist die Prophetie, von der er hier spricht, die ihn Sicherheit gegeben hat. Im Alten Testament finden wir ja viele, viele Hinweise auf den Messias. Es gibt ja sogar Theologen, die behaupten, in jedem Vers ist Jesus zu finden. Soweit möchte ich jetzt nicht direkt gehen, aber es gibt viele, viele Hinweise, dass der Messias kommt. Und in dieser Prophetie, oder diese Prophetie hat ihnen Sicherheit gegeben, dass Jesus nicht irgendeiner ist, sondern der Verheißene. Es gibt ja heute schöne Zusammenstellungen. So, ich habe hier ein Blatt. Da ist auf der einen Seite hier das Alte Testament, die Texte, in der Mitte steht, was da auf Jesus vorhergesagt wird, und am rechten Rand steht dann das Neue Testament, was sich oder wie sich's erfüllt hat. Also der Geburtsort zum Beispiel in Micha 5,1 und dann die Erfüllung in Matthäus 2,1. Das ist relativ einfach, aber ich weiß nicht, ob wir, und ich zähle mich da ruhig mit dazu, ob wir relativ viele Verheißungen zusammenbringen würden, um zu sagen, ja, diese Texte zeigen uns, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und da sagt Petrus, wir halten fest. Diese Prophezeiungen, wir erinnern uns daran, wir lernen sie, wir studieren sie. Und wer sie studiert, der braucht sein Hirn, der setzt seine Fähigkeiten ein, und das hilft auch gegen Demenz, unter anderem. Aber es hilft auch, dass wir mit Gott Zeit verbringen, mit seinem Wort. Was die alttestamentlichen Schreiber vorausgesagt haben, dass wir uns da drin hinein vertiefen, und manchmal staunt man auch, wie die neutestamentlichen Schreiber diesen alttestamentlichen Text interpretieren. Da wäre ich nicht im Traum drauf gekommen, dass da was mit Jesus zu tun hat, aber sie sagen, das ist so. Das eigene Studium, das tut gut und fördert. Und Petrus, der kannte offensichtlich Texte aus dem Alten Testament und sagt, wir halten das fest. Wir lassen nicht los, auch wenn dir im Geschäft noch so jemand einreden will, ach Jesus, das ist nur so eine Figur, ein Zauberer, oder er hat gar nicht gelebt, oder all die Argumente. Und dann kannst du auf Daniel zeigen und sagen, schau, da ist schon prophezeit und er ist im richtigen Jahr geboren und im richtigen Jahr getauft worden und im richtigen Jahr gekreuzigt worden. Das stimmt alles ganz genau. Es muss der Messias sein. Aber es geht ja nicht nur um die messianischen Prophezeiungen, von denen Petrus schreibt, sondern er hält das prophetische Wort, also die ganze Bibel, fest. Und da geht es auch um die Vorhersagen auf die Wiederkunft, die Jesus ankündigen. Und ihr habt es ja sicherlich miterlebt, dass in den letzten Jahren durch die Pandemie, da sind wieder viele Gedanken gewachsen, da hatten die Leute Zeit und alle möglichen Theorien über die Endzeit, an welchem Punkt wir stehen. Und ich finde es gut, wenn wir studieren, ich finde es auch wichtig. Aber allzu oft vergessen wir, dass Jesus deutlich sagt, ihr wisst die Zeit und Stunde nicht. Und dann wäre es fatal, wenn wir einfach sagen, Datum XY, da kommt er. Lasst uns bereit sein, das lehrt uns Jesus. Und wo er dann in Matthäus 24 von der Endzeit schreibt, dann hängt er einige Gleichnisse an, die uns zeigen, was es heißt, bereit zu sein, wach zu bleiben. Das müssen wir studieren. Und ein Gleichnis sagt eben, nicht, dass der Herr da oder der Knecht auf dem Dach stand und immer geschaut hat, kommt er jetzt oder kommt er nicht. Nein, er hat dafür gesorgt, dass seine Knechte Essen haben und Nahrung haben. Das ist der gute Knecht. Er hat gearbeitet, dass das Evangelium verkündigt wird. Und es war nicht so wichtig, wann genau kommt der Herr, denn er war jederzeit bereit. Und wenn wir studieren und wenn wir weitergeben, dann ist die Beziehung zwischen dir und Gott enger, und dann wächst die Chance, dass er dir noch mehr zeigen kann, wie Petrus und den anderen auf dem Berg der Verklärung. Bibel studieren, das ist ja auch so ein Thema, das die meisten von euch, alte Adventisten, schon x-mal gehört haben. Und darum will ich nicht lange darüber reden, aber ein Text scheint mir noch wichtig. Wenn wir eben von Prophetie reden und festhalten und dann meinen, Bibel studieren. 2. Petrus 3, Vers 16. Das ist ebenfalls ein Text, den wir schon relativ schnell in der Schule auswendig lernen mussten. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und den benutzen wir oft auch, um zu zeigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber es geht da noch um was anderes. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift. Und wir neutestamentliche Christen interpretieren natürlich gleich die ganze Bibel. Und ich denke, das ist auch richtig, aber wenn Paulus das hier schreibt, denkt er vor allem ans Alte Testament. Aber alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und jetzt könnte man einfach diesen Text wieder anstarren und ihn auf sich wirken lassen. Was sagt er dir? Alle Schrift von Gott eingegeben. Also wenn Gott diese Schreiber inspiriert hat und du oder ich, wir lesen es, dann begegnen wir in dem Text Gott. Und das ist noch schön und wichtig. Lesen in der Bibel heißt Begegnung mit dem Allmächtigen. Und der möchte zu dir und zu mir sprechen. Aber allzu oft habe ich natürlich auch einfach einen Text runtergerattert und dann konnte ich mein Häkchen machen, ich habe Andacht gemacht und dann war der Text wieder weg und ich ging in den Alltag und das Leben lief. Ich glaube, dass wir das mehr auf uns wirken lassen müssen, wenn wir Gott begegnen wollen. Begegnungen brauchen Zeit. Also, Gott will uns begegnen, das ist der eine Punkt. Dann geht es um das Ziel. Warum hat Gott das eingegeben? Warum hat Gott die Menschen schreiben lassen, stundenlang, mühsam? Zur Lehre. Zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei oder zum Ziel gelangt, zu allem guten Werk geschickt. Gott möchte, dass wir verändert werden, dass wir näher kommen zu ihm, dass wir anders werden. Und darum lädt er dich und mich ein, festzuhalten an der Prophetie. Dass der Text zu dir und zu mir sprechen kann. Vielleicht hilft es, wenn man ihn kopiert und dann bei der Kopie, in der Bibel vielleicht nicht, aber in der Bibel, in der Kopie so unterschiedliche Farben benutzt. Was wird wiederholt? Welches ist das Schlüsselwort, der Schlüsseltext, der Hauptgedanke? Und ich höre sie schon. Bei euch jetzt vielleicht nicht, aber da sagen sie, oh, das geht ja viel zu lange. Ich habe die Zeit gar nicht. Ja gut, ein Rentner hat da einen gewissen Vorteil, das ist schon klar. Aber man kann sich die Zeit nehmen, wenn einem die Beziehung wichtig ist. Und das muss ja nicht immer am Morgen sein, wenn man eine Eule ist. Das kann man auch an einem anderen Zeitpunkt des Tages machen, wo man einfach sagt, Gott, jetzt bin ich da und du kannst zu mir sprechen, wenn du willst. Ich möchte hören, was dieser Text mir zu sagen hat. Warum ist uns das so wichtig? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Krisen, die ich am Anfang erzählt habe. Die persönlichen und die Weltkrisen, die viele von uns bewegen. Aber in all den Krisen, so verstehe ich das Wort, was mir Gott gegeben hat damals im Gebet, in all den Krisen gibt's nur einen Halt. Natürlich Jesus Christus. Aber wenn wir Petrus anschauen, dann ist es das prophetische Wort, das uns Halt gibt, das uns ausrichtet. Und da geht es nicht um Spekulationen, da müssen wir vorsichtig sein, sondern dass wir immer wieder auf das Wort schauen. Und wenn ich das dann jemandem erzähle, dann darf der mich auch fragen, ja, steht das da so? Oder hast du da schon das dazu gedichtet und interpretiert? Schaue immer wieder auf dieses prophetische Wort und lass dich durch das Wort korrigieren. Und wenn wir das tun, dann haben wir keine Sorgen zu befürchten für die Zukunft. Und Sorgen ist natürlich jetzt auch so ein Allerweltswort. Natürlich wird es nicht einfach. Und natürlich ist es heute schon nicht immer einfach. Und es ist auch für mich nicht immer ein Zuckerlecken festzuhalten an dem Seil. Aber wir dürfen wissen, dass der Morgenstern, wenn er nicht schon aufgegangen ist, in unserem Herzen aufgeht. Wenn du so viel über Jesus nachgedacht hast, dass er in dir leuchtet, dass die Menschen um dich herum merken, da ist ein Frieden, da ist eine Ausstrahlung. Die hypern nicht so, weil jetzt die Pandemie da ist, sondern sie wissen sich getragen, ob sie diesen Virus kriegen oder nicht, sie sind in Gottes Hand. Und er führt sie da durch. Ob sie leben oder sterben, so sagt es Herr Paulus, wir sind in der Hand des Herrn. Danke, allmächtiger Gott, dass du uns in dieser krisengeschüttelten Welt nicht alleine lässt, ohne Orientierung, sondern dass du uns das Seil hinhältst, dass du uns das prophetische Wort gibst, an dem wir uns festklammern können, wo sich Petrus und die Jünger dran geklammert haben und dann mit Überzeugung sagen konnten, wir sind nicht Märchen gefolgt. Es ist wahr, das ist der Messias, das sagt das prophetische Wort. Und das gab ihnen Kraft, letztlich sogar zu sterben für Gott. Amen.